Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, da sind wir wieder. Tatsächlich schon wieder eine Woche rum und jetzt gibt's eine neue Podcast-Folge für euch. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wir sind auf jeden Fall vollzählig. Ich bin Tanina und ich höre Peter atmen.
Ja, ich bin auch am Mikrofon zu unserer neuen Folge mit dem Titel Der Harnleiterstein.
Das klingt erstmal harmlos, aber aus so einer Geschichte kann sich alles und nichts entwickeln. Und ihr könnt natürlich davon ausgehen, wenn es nichts wäre, dann würden wir heute nicht drüber sprechen. Und wir starten natürlich wieder mit unserem Favorite Hörermail von der Tina. Peter, magst du uns die gerade mal vorstellen?
Das kann ich gerne tun. Also sie schreibt, hallo Tanina, hallo Peter, ich höre seit der ersten Stunde. Ein Dank dafür an den Kollegen Verbrechen von nebenan.
Grüße an Philipps Leiter, wir lieben dich.
Genau, an dieser Stelle Grüße an Philipp. Ich höre also von der ersten Stunde an euren Podcast und bin begeistert. Das freut uns natürlich. Und du schilderst jetzt einen Fall aus der Familie und da schreibt sie weiter und fragt an, ob wir schon mal einen Fall mit einer chronischen oder auch einer akuten Niereninsuffizienz mit einer unentdeckten Lungenentzündung hatten. Mhm. In meinem Fall, so Tina weiter, kam die Diagnose viel zu spät, woran allerdings die Ärzte keine Schuld hatten. Entsprechend leider war am Ende die Behandlung nicht mehr erfolgreich. Aber vielleicht könnte es ja helfen, um die Hörer für Symptome und die Gefahren zu sensibilisieren. Das macht ihr nämlich ganz großartig, Stichwort Aufklärungsbogen. Ja. Viele, viele Grüße, Tina.
Ja, dazu haben wir wirklich schon viele Hörermails bekommen, nämlich dieses Stichwort Aufklärungsbogen. Ich glaube, da sind viele sehr sensibel geworden, wenn sie den bekommen.
Der deckt normalerweise wirklich alles ab, was vorkommen kann. Und man darf sich davon nicht verängstigen lassen, weil im Worst Case steht da auch drin, dass es zum Tode kommen kann oder zu Lähmungen oder was alles sonst so Schlimmes passieren kann. Also Angst soll dir sicherlich nicht bereiten, aber sensibilisieren, was alles geschehen kann, auch mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit in den meisten Fällen, dass es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen kann. Aber man sollte sich wirklich damit auseinandersetzen, soweit es geht. Und mein Rat war ja immer, dass man jemanden mitnimmt zum Aufklärungsgespräch, weil wenn man selber vielleicht schwer erkrankt ist, dann nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit aufbringen kann, dass die Vertrauensperson einem noch mehr nachher erklären kann, was auf einen zukommt, wie der Ablauf ist und was vielleicht passieren kann, aber dass das auch unwahrscheinlich ist, einem die Angst nehmen kann. Das alles ist wichtig, wenn wir jetzt über den Aufklärungsbogen sprechen.
Ja, an dieser Stelle verstehe ich Tina so. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht um die Niereninsuffizienz. Aber bei Tina ist die Frage, sie sagte ja, dass eine vielleicht unentdeckte Lungenentzündung da auch eine Rolle bei ihr gespielt hat. Da sind wir ja eher so beim Thema Diagnose oder ja speziell auch Diagnosefehler.
Ja, das ist richtig. Also dieser Diagnosebereich, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, das ist ein rechtlich nicht einfach zu fassender Bereich. Meines Erachtens auch zu Recht. Also es wird den Ärzten ja in diesem Bereich ein gewisses Ermessen eingeräumt und das auch vollkommen zu Recht. Weil es liegt nicht immer ganz offenkundig da, welche Diagnose zu stellen ist. Es gibt manchmal Unterbauchbeschwerden, das ist so mein klassisches Beispiel, was ich immer anführe. Und dafür kann es 200 verschiedene Erklärungen geben. Da muss man manchmal forschen, bis man auf die richtige Diagnose kommt. Und da kann man auch Fehler machen. Und die dürfen dann nicht immer direkt rechtliche Konsequenzen haben. Das halte ich für richtig. Darum ist es so beim Diagnosefehler, dass wirklich nur die schwerwiegenden Diagnosefehler zu einer Haftung der Ärztin und des Arztes führen und nicht die einfachen Diagnosefehler. Aber es muss schon eine gewisse Sensibilität mitgebracht werden von Medizinerseite und das wird auch, um vielleicht differentialdiagnostisch das ein oder andere auszuschließen und manchmal so über den Tellerrand hinaus zu schauen, ja, könnte da vielleicht doch noch irgendwas anderes vorliegen. Mhm. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich, aber da vielleicht out of the box denken, wie das so schön heißt, und dann lässt sich so manches doch noch greifen, bevor es dann zu schwerwiegenderen gesundheitlichen Schäden kommt.
Jetzt nochmal ganz konkret zur Mail von Tina. Unentdeckte Lungenentzündung. Ist sowas öfter bei dir auch in Fällen vorhanden? Also sie schreibt ja, bei ihr war jetzt kein Ärztefehler vorhanden, aber eben so eine unentdeckte Lungenentzündung. Kommt sowas häufig vor oder weniger häufig?
Also, dass Entzündungen nicht entdeckt werden, das ist gar nicht so selten. Es wird oftmals schon festgestellt, dass eine Entzündung im Körper ist, aber wo der Herd ist, also wo die herkommt, das ist nicht immer sofort und leicht zu sagen. Ne? Da muss man mitunter nachforschen, ne? Wo ist der Entzündungsherd? Ne? Der kann ja mitunter überall sein. Mhm. Und darum gibt es die Fälle gar nicht so selten, dass erstmal eine Entzündung in einem gewissen Bereich, jetzt hier in dem Fall in der Lunge, erstmal unentdeckt bleibt. Aber nachher kristallisiert sich das im Regelfall schon heraus, wo die Entzündung zu finden ist. Und dann kann man entsprechend auch darauf reagieren. Wichtig ist natürlich immer, dass das zeitlich sehr restriktiv gehandhabt wird, dass man schnell hinterhergeht, weil eine Entzündung, wissen wir, kann sich auch fulminant ausbreiten und auswirken. Darum gilt es in vielen Fällen, da nicht unnötig Zeit zu verlieren.
Liebe Tina, ich hoffe, Peter konnte dir mit seinen Ausführungen auch weiterhelfen. Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Fall und da geht es um die Barbara. Barbara ist 56 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann Klaus in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen und arbeitet auch für sie, nämlich halbtags als Verwaltungsfachangestellte. Nachmittags kümmert sie sich um ihre pflegebedürftige Mutter. Barbaras Leben ist sehr durchgetaktet, also nicht hektisch, aber doch sehr strukturiert. Sie braucht diese Routinen auch, um sich zum einen sicher zu fühlen und um auch jetzt mal lapidar gesagt alles auf die Kette zu bekommen. Eines Morgens im September wacht sie mit krampfartigen Schmerzen in der linken Flanke auf. Zunächst vermutet sie eine Muskelverspannung vom langen Sitzen am Vortag, doch die Schmerzen nehmen rasch zu. Innerhalb einer Stunde kann sie sich kaum noch bewegen. Sie zittert, ihr ist übel, der Schweiß steht ihr auf der Stirn und ihr Mann kann sich das nicht weiter angucken, er ruft den Notarzt. Im Krankenhaus erfolgt die Diagnose nach vielen Untersuchungen. Ein 6 mm großer Harnleiterstein sitzt im Übergang zwischen Nierenbecken und Harnleiter fest. Die linke Niere ist gestaut und ein Harnwegsinfekt ist bereits im Gange. Mit einem Harnleiterstein, Peter, ist jetzt auch nicht wirklich zu spaßen. Du bist ja mal ein wandelndes Medizin-Wikipedia. Was macht denn ein Harnleiterstein so gefährlich?
So ein Harnleiterstein, der ist mitunter sehr gefährlich, weil er den Abfluss des Urins aus der Niere blockieren kann. Und das hat mehrere potenziell ernste Folgen. Jeder kennt den Harnstau, vielleicht noch nicht selbst erlebt, aber schon mal gehört. Also wenn der Stein den Harnleiter verstopft, staut sich der Urin zurück in die Niere. Und dieser Druckanstieg kann die Nierenfunktion beeinträchtigen und im allerschlimmsten Fall sogar zu einer dauerhaften Nierenschädigung führen. Also sehr, sehr schmerzhaft auch. Genauso wie eine Infektion. Denn staut sich der Urin über eine längere Zeit, steigt natürlich das Risiko für eine bakterielle Infektion. Und gelangen diese Bakterien, die sich dann gebildet haben, in die Blutbahn, kann es zu einer sogenannten Urosepsis kommen. Das ist eine bestimmte Form der Sepsis. Und die, wissen wir alle, ist mitunter lebensbedrohlich. Und ja, nochmal zurück zu den Schmerzen, die wirklich sehr, sehr groß sein können. Die Harnleitersteine verursachen oft kolikartige, extrem starke Schmerzen im Flankenbereich. Ähnlich oder schlimmer, so wird es beschrieben, als bei einer Geburt. Und sie zählen zu den heftigsten Schmerzen überhaupt. Ja, also ganz böse und wünscht man keinem. Was eine gute Nachricht ist, kleinere Steine können manchmal mit Medikamenten schon ausgeschieden werden. Bei größeren oder festsitzenden Steinen ist das dann nicht mehr möglich. Da wird dann häufig ein endoskopischer Eingriff getätigt, eine Harnleiterschienung oder sogar eine umfangreichere Operation ist nötig.
Barbara wird auf jeden Fall am selben Tag, an dem sie ins Krankenhaus kommt, notfallmäßig mit einer Harnleiterschiene versorgt. Das ist ein dünner Kunststoffschlauch, der vom Nierenbecken bis zur Blase reicht, damit der Urin abfließen kann und gleichzeitig auch der Druck vom Nierenbecken genommen wird.
Ja, das ist eine sehr gute, aber auch durchaus sehr belastende Maßnahme, die auch weiterhin Schmerzen verursachen kann und auch eine große Bewegungseinschränkung. Also ich habe einige Mandanten, die eine Harnleiterschiene getragen haben und sagen, wir sind sehr in der Belastung eingeschränkt und haben das selbst als sehr extrem sogar belastend empfunden. Also das darf man nicht unterschätzen, auch wenn es medizinisch natürlich sinnvoll ist.
Ja, das, was du gerade beschreibst, das erfährt Barbara auch am eigenen Leib. Sie spürt diese Harnleiterschiene ständig beim Sitzen, beim Gehen, auch im Liegen. Und sie beschreibt das später als Fremdkörper, der in meinem Alltag nichts zu suchen hatte. Aber die Schmerzen lassen nach, das Fieber sinkt. Barbara ist erleichtert, aber gleichzeitig wächst auch ihre Unsicherheit. Wie lange wird sie mit dieser Schiene jetzt leben müssen? Wie gefährlich ist die Infektion? Sie erinnert sich, ich war froh, dass man so schnell gehandelt hat, aber die Schiene war einfach fürchterlich. Nach ein paar Tagen darf sie aber wieder nach Hause und der Stein soll entfernt werden in einem zweiten Eingriff. Doch die Ruhe hält jetzt nicht lange, denn wenige Wochen später wird Barbara wieder stationär aufgenommen. Wieder mit Fieber, Schüttelfrost, starken Schmerzen. Die Infektion ist zurückgekehrt und der behandelnde Arzt entscheidet jetzt, den Stein sofort endoskopisch zu entfernen. Bei der Operation wird eine Harnleiterspiegelung durchgeführt. Mit einem feinen Instrument wird der Stein lokalisiert, zerkleinert und dann abgesaugt. Aber während des Eingriffs kommt es zu einer Komplikation. Der Harnleiter reißt an einer Stelle ein.
Ja, das kann passieren, insbesondere wenn der Stein sehr fest sitzt oder sich, wie hier in Barbaras Fall, teilweise außerhalb des Harnleiters befindet. Der Harnleiter, das muss man wissen, ist ein sehr, sehr empfindliches Organ, etwa so dick wie ein Strohhalm. Und bei mechanischer Belastung kann es durchaus zu Einrissen kommen.
Nach der Operation leidet Barbara unter ungewohnt starken Schmerzen in der Leistengegend. Außerdem kann sie plötzlich ihr linkes Bein nicht mehr richtig heben. Eine CT-Untersuchung wird gemacht und die zeigt, es hat sich eine Flüssigkeitsansammlung im Becken gebildet. Möglicherweise durch Urin, Spülflüssigkeit, vielleicht ist es ein Hämatom. Zusätzlich stellen die Ärzte eine Lähmung des Hüftbeugemuskels fest. Das war der Moment, wo ich das erste Mal richtig Angst hatte, sagt Barbara. Ich habe gemerkt, dass mein Bein nicht mehr mitmacht. Ich wusste ja nicht, ob das wieder besser wird. Tatsächlich bessert sich die Lähmung langsam, aber der Schock sitzt sehr tief bei ihr. Noch schlimmer ist für Barbara die Nachricht, dass der Harnleiter durch die Verletzung jetzt vernarbt ist. Es hat sich eine Engstelle gebildet, die den Urinfluss erneut behindert. Mehrere Versuche, die Schiene zu entfernen und eine normale Passage herzustellen, scheitern. In solchen Fällen versucht man zunächst eine Bougierung, das ist eine vorsichtige Aufdehnung des Harnleiters. Auch das ist nicht ohne Risiko. Der Harnleiter kann wieder verletzt werden, wenn das Gewebe stark vernarbt oder entzündet ist. Peter, nur dass wir das richtig verstehen. Bei Barbara wurde der Harnleiterstein jetzt entfernt, die Harnleiterschiene aber nicht.
Genau, die trägt sie weiterhin. Wenn der Eingriff sehr unkompliziert verläuft, der Stein klein ist, der Harnleiter kaum traumatisiert wird und der Urin ungehindert abfließen kann, verzichten manche Urologen auf die Schieneneinlage. Wenn der Harnleiter allerdings wie bei Barbara geschädigt, vernarbt oder durch eine Operation verletzt ist, kann der Urin im Regelfall nicht mehr problemlos von der Niere in die Blase abfließen und dann braucht es diesen Ersatz in Form einer Harnleiterschiene.
Barbara spürt, dass ihr Vertrauen in die Behandlung jetzt so langsam ins Wanken gerät. Sie sagt wörtlich, ich hatte das Gefühl, dass ich von einem Eingriff in den nächsten rutsche, ohne wirklich zu verstehen, was passiert. Die Entscheidung fällt, der Harnleiter muss ersetzt werden, weil er eben so stark verletzt ist. Und das geschieht jetzt in einer spezialisierten Klinik, weil das ist auch ein sehr aufwendiger Eingriff. Dabei wird ein Stück Dünndarm entnommen und als Ersatz für das geschädigte Harnleitersegment eingesetzt. Eine sogenannte Ileum-Interposition. Ein schwerwiegender Eingriff und auch mit einer langen Erholungszeit.
Ja, das ist ein sehr komplexer, sogar ein hochkomplexer Eingriff, der im Regelfall nur in sehr spezialisierten Zentren durchgeführt wird. Der Dünndarm übernimmt dann dauerhaft die Funktion des Harnleiters. Und solche Operationen sind ja leider oftmals die letzte Möglichkeit, um die Nieren oder eine Niere überhaupt noch zu retten.
Die Operation verläuft auf jeden Fall erfolgreich bei Barbara, aber die Genesung dauert. Sie ist mehrere Wochen arbeitsunfähig und sie sagt, ich habe mich in der ganzen Zeit nie ernst genommen gefühlt. Immer hieß es, das ist normal, das gehört dazu, das wird schon wieder. Aber ich habe gespürt, dass etwas nicht stimmt. Die Schmerzen, die Entzündungen, das war nicht mehr normal. Und am Ende diese große Bauch-OP. Ich wollte doch nur diesen blöden Stein loswerden. Und Barbara lässt die ganze Sache auch nicht auf sich beruhen, sonst würden wir heute gar nicht drüber sprechen, Peter. Sie sagt, ich will keine Schuldzuweisungen, aber ich will verstehen, was hier bei mir passiert ist. Und sie möchte, dass andere Patientinnen und Patienten besser vorbereitet sind.
Und das ist eine sehr häufige Motivation für Mandantinnen und Mandanten rechtlich vorzugehen. Also natürlich geht es im Endeffekt auch ein Stück weit um einen Geldersatz. Aber für viele ist es nicht minder wichtig, vielleicht Vorkehrungen zu treffen in den Krankenhäusern oder treffen zu lassen oder bei den Ärzten und sie zu sensibilisieren, dass künftige Patienten das nicht durchmachen müssen, was sie durchgemacht haben. Dass vielleicht Fehler dann sich nicht wiederholen und andere davor bewahrt werden. Das ist für viele eine Motivation, rechtlich vorzugehen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Also es steht nicht immer, wie man denken könnte, das Geld im Vordergrund. Bei dem einen oder anderen natürlich schon. Aber das ist auch gar nicht zu kritisieren. Weil es geht einfach mal darum, dass man einen Schaden erlitten hat. Und der ist ja nicht auszugleichen, indem man die Gesundheit wiederherstellt, sondern der ist auszugleichen leider nur in Geld. Also die meisten würden lieber die Gesundheit wählen, aber die bekommt man oftmals nicht wieder. Oder die Schmerzen, die man erlitten hat, die lassen sich ja nicht rückgängig machen. Und ich wundere mich oftmals so, dass manche da so eine gewisse Zurückhaltung haben. Und denen sage ich dann immer, Mensch, die Ärzte sind doch versichert, die Krankenhäuser sind versichert. Wenn dir jemand hinten aufs Auto drauf fährt, dann hast du doch auch keinerlei Hemmungen.
Nee.
Und auch das zu Recht, den Schaden, den dir dann ein anderer verursacht hat, geltend zu machen bei dessen Kfz-Haftpflichtversicherung.
Ja.
Da sagen alle, nee, das ist ja kein Problem. Ich sage, das ist ja im Grunde nichts anderes. Ne? Und ich erkläre, wenn ich jetzt als Anwalt die Frist verpasse, um deine Ansprüche geltend zu machen, dann musst du natürlich mich als Anwalt auch in Anspruch nehmen, weil dann habe ich einen Fehler gemacht und dann hafte ich dafür und dafür bin ich auch versichert. Wir Anwälte sind ja pflichtversichert, wir müssen alle versichert sein und dafür ist meine Versicherung ja da. Es kann mal sein, dass ich eine Frist verpasse und da muss ich dazu stehen. Und das ist bei Ärzten nicht anders und das ist beim Sachschaden oder Personenschaden im Verkehrsbereich auch nicht anders. Da hat irgendwie keiner eine Hemmung, dass geltend zu machen, aber in diesen Fällen schon.
Ich finde, das klingt immer so ein bisschen edelmütig, auch das, was Barbara eben gesagt hat. Ich will nicht, dass es Patienten nach mir nochmal so geht. Und ich würde jetzt an erster Stelle, wenn ich betroffen wäre, jetzt nicht unbedingt sagen, das Geld, das will ich haben, sondern ich will ja Gerechtigkeit haben. Mir ist was Schlechtes passiert oder ich habe zumindest den Eindruck, ich möchte Gerechtigkeit haben. Und ich habe wirklich immer gedacht, so edelmütig bin ich wahrscheinlich nicht, wenn ich in die Lage komme, aber mir ist es ja selber passiert. Mein Vater ist einmal wirklich nicht gut behandelt worden in einem Krankenhaus und ich habe danach mich groß beschwert beim Chefarzt und in dem Augenblick habe ich wirklich auch gemerkt, natürlich ging es mir jetzt erstmal um meinen Vater und es ging um mich und diese Ungerechtigkeit, aber in dem Augenblick habe ich selber diesen Satz ausgesprochen, bitte sorgen Sie dafür, dass sowas niemals jemand anderem in diesem Krankenhaus passiert. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier noch tun kann. Also auf einmal wird man, ich nenne es jetzt tatsächlich immer noch edelmütig, da denkt man in dem Augenblick einfach so. Das gönnt man niemandem. Bitte passt auf, dass das keinem anderen mehr passiert. Bei meinem Vater war damals wirklich das Kind in den Brunnen gefallen. Aber da war mein erster Gedanke auch, bitte lass das niemand anderem passieren. Deswegen, ich glaube, dass sowas in dem Moment dann kommt.
Genau, und das würde ich gar nicht auf ein allzu hohes Podest stellen mit Edelmut, sondern ich denke, wenn wir als Patienten, und da sind wir ja alle, auch dieses Denken haben, oder viele von uns, das müssen gar nicht alle haben. Das ist gar kein Problem, wenn man das nicht hat. Aber wenn einige von uns das haben, dann hilft das allen und das ist auch gut und bringt uns alle in diesem medizinischen Bereich weiter und auch die Mediziner bringt es ja weiter, ne? Weil es ist ganz sicher so, wenn ein Arzt mal einen Fehler gemacht hat, es tut ihm im aller Regel sehr, sehr leid, gerade wenn es schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen hatte. Und er wird diesen Fehler im Regelfall nicht nochmal machen.
Jetzt sind wir emotional ein bisschen abgebogen, fand ich jetzt aber auch mal sehr wichtig. Wie ging es denn jetzt im Fall von Barbara weiter? Die hat, glaube ich, selbst ein Gutachten beim medizinischen Dienst eingeleitet.
Genau, das hat sie gemacht. Oftmals empfehlen ja die Krankenkassen, da ein Gutachten einzuholen. Ich bin ja immer ein Freund davon, erst zum Anwalt zu gehen und dann vielleicht über die Krankenkasse, den medizinischen Dienst, ein Gutachten einzuholen. Hier hat sie es im Vorfeld selber gemacht. Der Gutachter konnte keinen einzigen Fehler feststellen und er hat auch die Aufklärung verordnungsgemäß erachtet. Das wundert mich immer, dass das Gutachter machen können, weil ich sage immer, ihr wart doch gar nicht dabei, weil die Aufklärung erfolgt ja nicht schriftlich. Das Schriftliche ist ja quasi nur die Ergänzung, sondern die Aufklärung muss mündlich erfolgen. Woher wollt ihr wissen, dass die ordnungsgemäß war. Ihr wart nicht dabei. Und das wird immer unterstellt. Mhm. Und wird dann auch so reingeschrieben in Gutachten. Also das kann ich nicht verstehen. Vielleicht, weil man das Rechtliche nicht wirklich vollständig verstanden hat als Gutachter. Oder man denkt, wenn das schriftlich da steht, dann wird das schon alles in Ordnung gewesen sein. Kann man nicht beurteilen. Ne? Aber das nur am Rande, das ist immer so ein Ärgernis für uns Patientenanwälte. Wir haben viele Verfahren gewonnen, wo jemand gekommen ist mit einem negativen Gutachten und das hat sich dann im späteren Verlauf ganz anders entwickelt. Also das sollte jetzt noch keinen abschrecken und man sollte nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn man ein negatives Gutachten hat. Und hier war es auch so, wir haben das Gutachten bekommen und da war so zwischen den Zeilen doch einiges zu lesen, was vorzuwerfen war, auch wenn das Endergebnis nicht so war, dass der Gutachter sich versteifen konnte, einen Fehler anzunehmen. Und wir haben aufgrund der Ausführungen des Gutachters, Klammer auf, zwischen den Zeilen, Klammer zu, ein Anspruchsschreiben gefertigt und die Gegenseite damit konfrontiert. Und ja, die hat sich leider sehr, sehr lange Zeit genommen, insgesamt 7 Monate, also um die zeitlichen Dimensionen nochmal vor Augen zu führen, bis sie dann entsprechend die Ansprüche abgelehnt haben. Wir haben vorher keinen Druck gemacht. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, warum habt ihr denn so lange zugewartet? Ja, wir hatten keine Rechtsschutzversicherung, wir hatten dieses negative Gutachten. Dann ist man ein bisschen defensiver, als wenn man schon was in Händen hat. Darum war es unsere Zielsetzung, das außergerichtlich irgendwo noch hinzubekommen. Darum haben wir abgewartet. Sonst hätten wir das sicherlich nicht so lange getan.
Also 7 Monate sind vergangen. Ihr seid sehr geduldig gewesen, aber dann muss was passiert sein.
Genau, dann kam ja die Ablehnung und dann haben wir gesagt, okay, dann klagen wir das ein. Barbara hat sich entschieden, den gerichtlichen Weg zu bestreiten. Wir haben eine Klageschrift gefertigt, 20 Seiten, also recht umfangreich, haben alles im Einzelnen aufgeführt. Das Gericht hat dann, nachdem die Klageerwiderung kam, unsere Replik, ihr wisst, die Erwiderung auf die Klageerwiderung nennt man Replik, dann kam noch die Duplik, das ist die Erwiderung auf die Replik, um das juristisch mal zu machen. Schnell bitte wieder vergessen, ist nicht so entscheidend. Und dann kam ein Gutachten von 37 Seiten, einzeilig geschrieben, sehr, sehr umfangreich, schwierig zu lesen, also wirklich medizinisch nicht einfach zu fassen. Und ich will jetzt kurz sagen, der Gutachter hat im Gegensatz zum Gutachter des medizinischen Dienstes sehr wohl einen Fehler festgestellt. Also er sagt, zunächst wurde die Entlastung der linken Niere mit einer Harnleiterschiene vorgenommen, später nach Infektbehandlung die Steinbehandlung. Und dabei, das haben wir jetzt ja gehört von Tanila, trat eine gravierende Komplikation auf, nämlich diese Harnleiterläsion und in deren Folge zeitlich verzögert eine zweite, nämlich diese Harnleiterenge. Und diese letztere Komplikation machte einen Harnleiterersatz mittels Dünndarminterponat erforderlich. So ist das Vorgehen in der Klinik der Beklagten nur beim ersten Eingriff, nicht jedoch beim zweiten zu beanstanden. Bei der Operation am 1.3.2021, da war die nämlich, wurde ohne zwingende Notwendigkeit die Steinbehandlung nicht im Nierenbecken, sondern im risiko- und komplikationsreicheren oberen Harnleiter durchgeführt. Und dort trat dann diese gravierende Komplikation ein. Das war nicht lege artis. Man hätte die risikoärmere Vorgehensweise wählen müssen. Und das beanstandete er. Und den weiteren letzten Eingriff, sagt er, da ist alles richtig gemacht worden. Da ist zwar auch wieder eine Komplikation eingetreten, aber die war nicht zu verhindern. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend, weil wir hatten ja jetzt letztendlich unseren Fehler und der hat zu gesundheitlichen Problemen geführt. Nicht zu allen. Man musste wieder Abstriche machen, weil es kam ja noch was hinzu, was man da wieder rausnehmen muss, wenn man dazu kommt, das den Schadensersatz geltlich zu bemessen. Darum hat das Gericht in der Sache einen Vorschlag gemacht, wie man sich vergleichsweise verständigen könnte, nämlich 18.000 Euro war so am Ende dieser 7-stündigen mündlichen Verhandlung, die wir da hatten, 7 Stunden, also sehr, sehr lange, war der Vorschlag, Die Gegenseite hat das ganz entrüstet im Termin abgelehnt. Viel zu hoch, das könnten sie nicht mitmachen. Und da wäre der Versicherer auch nicht mit einverstanden und so weiter und so fort. Wir haben dann nach dem Termin die Verhandlung wieder aufgenommen, sprich zum Telefonhörer gegriffen und mit dem Kollegen der Gegenseite nochmal telefoniert. Und diese viel zu hohe Forderung von 18.000 Euro wurde dann um 1.000 Euro reduziert.
Wow.
Du hörst mein kleines Lächeln. Mhm. Also 17.000 Euro, die waren dann in Ordnung. Und darauf haben wir uns dann entsprechend verständigt. Und dann ist im schriftlichen Wege ein Vergleich geschlossen worden vor Gericht. Und dann sind wir so auseinandergegangen. Und ich denke, das passt insoweit auch. Man muss sehen, die Ausgangssituation, wir hatten ein negatives Gutachten, eine Ablehnung der Gegenseite. Also erstmal nichts, auch nichts in Händen. Und dann sind wir zumindest mit 17.000 Euro rausgegangen. Und da war Barbara insoweit auch mit einverstanden und letztendlich auch zufrieden.
Und zum Glück musste Barbara nicht alleine durch diesen juristischen Wahnsinn, sondern hatte dich, Peter, an ihrer Seite. Dann danken wir dir für diesen Fall heute. Ich denke, da haben wir wieder jede Menge gelernt. Und wir machen uns schon wieder bereit für nächste Woche, für einen neuen Fall. Ihr hört uns jetzt erstmal mit diesem Fall eine Woche exklusiv auf RTL Plus, dann auf allen Plattformen und dann geht das weiter und Peter und ich haben einen neuen Fall für euch. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, gute Gesundheit und sagen Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.